freue dich. Das ist die Predigtreihe, mit der wir uns im Advent beschäftigen. Freue dich. Weihnachten ist eine Zeit der Freude, nicht nur für uns Christen, sondern auch die Menschen um uns herum, die Jesus gar nicht kennen, die verbinden mit diesem Fest Freude und jeder von uns versucht irgendwie so auf eigene Weise, glaube ich auch, so in dieser Zeit Freude zu erzeugen. Das kann man ganz unterschiedlich machen. Ihr habt alle eure Adventstradition. Aber mir geht es so und vielleicht dir auch, dass es gar nicht immer so einfach ist, so diese Freude zu erzeugen, die man gerne haben möchte. Oft bleibt auch gerade in der Weihnachtszeit Freude so eine Sehnsucht. Freude erzeugen ist nicht leicht und noch schwerer, eigentlich unmöglich ist es, Freude zu verordnen. Und wenn ich sage, freue dich, dann ist da ein Ausrufezeichen dahinter. Und an unterschiedlichen Stellen sagt ja auch die Bibel, wir sollen uns freuen. Aber wir haben schon letzten Sonntag gemerkt, das funktioniert nicht. Freude kann man nicht befehlen, kann man nicht verordnen, denn Freude ist eine Reaktion. Freude ist eine Reaktion auf ein Erlebnis zum Beispiel. Ich bekomme ein Geschenk und freue mich. Oder Freude ist eine Reaktion auf eine Erkenntnis. Ich verstehe etwas und das, was ich da verstehe, das löst Freude aus. Wenn es also heißt, freue dich, dann ist das nicht die Aufforderung, irgendwie in dir eine Emotion zu erzeugen, sondern es ist die Aufforderung an uns, uns mit Wahrheiten zu beschäftigen, die Freude in uns hervorbringen. Und die Weihnachtsbotschaft ist eine Botschaft der Freude. Und da gibt es so viel zu entdecken. Und wenn das, was Weihnachten uns sagen möchte, die wir ja schon so lange Weihnachten feiern, oder vielleicht das erste Mal so richtig feiern, wenn wir verstehen, was Weihnachten bedeutet und wenn das in unser Herz rutscht, dann entsteht Freude. Und heute geht es um Hoffnung. Freue dich, es gibt Hoffnung. Die Weihnachtszeit ist ja auch eine Zeit der Hoffnung. Ja, auch mit dem Geschenke schenken soll ja auch irgendwie Hoffnung verbreitet werden. Gibt es die Aktion wie Weihnachten im Schuhkarton, ja, wo Menschen erkennen, nicht nur wir sollen uns beschenken, sondern gibt es Menschen, die haben nichts und die sollen Hoffnung erleben. Und dann werden zum Beispiel Päckchen gepackt, damit kleine Menschen, Kinder Hoffnung erleben. Hoffnung ist eng verbunden mit Freude. Das deutsche Wort hoffen geht wahrscheinlich zurück auf das Wort hüpfen. Ja, und man merkt gleich den Zusammenhang zwischen Hoffen und Freude haben. Hoffen könnte sowas bedeuten wie vor Freude hüpfen. Und das erleben Familien auch jedes Jahr, so wenn die Kinder dann langsam verstehen, was an Heiligabend passiert. Ja, dann hüpfen sie den ganzen Tag rum, sind aufgeregt und zappelig und so hüpferig vor Freude. Auch in der Adventsgeschichte in der Bibel begegnet uns ein Hüpfen. Welches Hüpfen begegnet uns da? Johannes, der Täufer. Noch gar nicht geboren. Er ist im Mutterleib seiner Mutter. Ja, und Maria, auch schwanger mit Jesus, besucht Elisabeth, die ja schwanger ist mit Johannes. Und in dem Moment, wo Elisabeth Maria sieht und den Bauch, den Maria wahrscheinlich da schon hatte, hüpft Johannes in ihr drin. Ja, also der ungeborene Johannes, der hüpft schon, da ist schon irgendwie eine Vorfreude, die hier zum Ausdruck kommt, über das, was durch den, der in Maria heranwächst, passieren soll. Darum geht es im Advent, um eine fröhliche Erwartung auf etwas, das in Zukunft passieren wird. In Jesaja 9, Vers 1 begegnet uns ein anderes Bild für Hoffnung. Da heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Das ist auch ein wichtiger Adventstext, weil wenig später heißt es, denn ein Kind ist uns geboren. Und in dieser Bibelstelle wird Licht als ein Symbol für Hoffnung genommen. Ja, kennen wir auch so, das Licht am Ende des Tunnels, man befindet sich in einem dunklen Tunnel, im Leid seines Lebens, aber irgendwo am Ende des Tunnels ist ein Licht und sobald man dieses Licht sieht, entsteht Hoffnung. Und in diesem Bild merken wir, dass Hoffnung ja ganz entscheidend ist, wenn man im Dunkel ist, wenn man sich im Tal befindet in der Krise. Gerade wenn du am Boden bist, brauchst du doch Hoffnung. Wir verfallen als moderne Menschen manchmal der Illusion, dass es hier im Leben auf der Erde möglich ist, ein Leben zu führen, das immer am Gipfel ist. Ja, Social Media möchte uns das zum Beispiel gerne weismachen. Ja, das sind die ganzen Influencer, die immer von der Sonnenseite des Lebens berichten und uns zeigen, wie wir auch die Sonnenseite des Lebens erreichen können. Und wir fangen an zu denken, dass es irgendwo, das ist jenseits von meinem Leben, aber irgendwo gibt es dieses Leben, das am Gipfel stattfindet und wo die Täler einfach verschwinden. Spannend, ich habe in den letzten Wochen von einigen Influencern gehört, habe sie selber gesehen oder habe es mir sagen lassen, die davon berichteten, dass sie selber gerade durch eine Krise gehen, dass es ihnen schlecht geht. Also auch da merken wir, da bricht etwas durch und diese Scheinrealität, die da aufgebaut wird, die bricht zusammen. Und Influencer, die immer nur das Schöne vom Leben berichten wollen, merken irgendwann, ich kann nicht mehr, weil es ist ja gar nicht mein Leben, was ich hier zeige, sondern doch ich gehe durch Höhen, aber vor allem auch durch Tiefen. Das Leben verläuft eben nicht einfach nur geradlinig immer weiter bergauf Richtung Himmel, sondern in dem Leben gibt es Krisen, unser Leben verläuft wellenartig. Und natürlich erleben wir alle Höhen, aber auch Tiefen. Es ist völlig normal, dass wir mal oben sind, aber dass es dann auch runtergeht. Und wir ins Tal kommen. Und das können ganz schmale Täler sein, aber es können auch echt tiefe Schluchten sein, in die man als Mensch fällt. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, ob du gerade wirklich am Hoch bist. Oder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und du weißt, okay, ich blicke gerade schon dem Tal entgegen, dass ich durch muss. Oder ob du eine Krise überstanden hast und jetzt merkst, oh, es ist so schön, dass es wieder bergauf geht. Ja, aber diese Botschaft der Hoffnung ist für jeden von uns etwas. Weil wenn wir ganz oben sind, ist es wichtig, dass wir es lernen, was diese Hoffnung bedeutet, damit wir uns im Tal an diese Hoffnung festhalten können. Versteht ihr? Egal, wo du dich gerade befindest, egal, wo du dich hier auf dieser leichten Grafik einordnen möchtest, die Botschaft läutet heute, freue dich, es gibt Hoffnung. Und ich hoffe, das ist mein Gebet, dass Gott dich heute neu mit dieser Hoffnung erfüllt. Der Bibeltext, den Alex gelesen hat, in Römer 5, die Verse 1 bis 11, spricht sehr klar von dieser Hoffnung. Und Paulus beantwortet hier vier ganz wesentliche Fragen zum Thema Hoffnung, nämlich, woher kommt eigentlich Hoffnung? Worin besteht unsere Hoffnung? Wie entsteht Hoffnung? Und was trägt eigentlich unsere Hoffnung? Die erste Frage also, woher kommt unsere Hoffnung? Da wird uns direkt in Vers 1 gesagt, wo unsere Hoffnung herkommt. Da heißt es nämlich, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist in einem Satz zusammengefasst, woran wir glauben. Das ist das Evangelium. Es gibt so einige Kernsätze in der Bibel, die uns deutlich machen, was das Evangelium ist. Römer 5, Vers 1 beschreibt uns in einem Satz, was das Evangelium ist. Die frohe Botschaft von Jesus Christus. Ich möchte sie euch doch noch mal ein bisschen deutlicher erklären und ich mag es, mit fünf Fingern das Evangelium zu erklären. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört von mir, aber es ist gut, sich das in Erinnerung zu rufen, weil es könnte sein, dass du auch mal in die Gelegenheit kommst, jemandem in kurz und knapp und deutlich zu erklären, was das Evangelium eigentlich ist. Das Fünf-Finger-Evangelium beginnt mit dem Daumen. Und der Daumen heißt, hey, das hast du gut gemacht. Und in diesem Fall meint es nicht, dass du es gut gemacht hast, sondern Gott hat es gut gemacht, als du geschaffen wurdest. Ja, als Gott dich gesehen hat, dich gemacht hat, sagte er, hey, das ist sehr gut. Es war nicht Gottes Idee, dass unser Leben wellenartig verläuft. Gottes Plan war es nicht, dass wir als Menschen durch Krisen gehen müssen. Gottes Idee, als er Menschen erschaffen hat, als er die Idee hatte, Menschen zu machen, war es, Menschen an seiner Seite zu haben, die mit ihm in Beziehung leben, die in seiner Herrlichkeit bei ihm sind. Er wollte, dass es den Menschen gut geht. Ja, seine Idee war es, dich zu machen, aber seine Idee für dein Leben ist nicht, dass du durch Leid gehst, sondern er möchte, dass du den Segen Gottes erlebst, das Leben, was er für dich vorgesehen hat. Ja, aber dieses Leben, das Gott schenkt, das hängt an etwas. Der Zeigefinger ist ja so ein bisschen so der Regelfinger. Kinder mögen den Zeigefinger gar nicht, wenn Eltern ihn zeigen. Aber dieser Zeigefinger, der sagt uns, dieses Leben, das Gott schenkt, das gibt es nicht einfach nur so. Ja, sondern das Leben, das Gott schenken möchte, gibt es, wenn man sich zu ihm hält, sich ihm unterordnet. In der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist Gott Gott und nicht der Mensch. Das heißt, wenn wir den Segen Gottes erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns ihm unterordnen, seine Gebote befolgen, seinen Regeln vertrauen. Aber wir Menschen, wir sind nicht so klug, dass wir das machen, sondern wir zeigen Gott regelmäßig diesen Finger hier, indem wir sagen, nee Gott, du kannst mich mal. Ich will das nicht. Ich will so leben, wie ich das möchte. Ich möchte mich dir nicht unterordnen. Und diese Rebellion gegen Gott nennt die Bibel Sünde. Und es ist eine Haltung, die Menschen haben, die auch dazu führt, dass man Sünde tut. Also Dinge, die verkehrt sind, die dem Willen Gottes gegenüberstehen. Dinge tut, die andere Menschen verletzen, die uns selber verletzen. Und deswegen kam Leid in diese Welt. Weißt du, die Täler, die wir erleben, die kommen ganz oft auch deswegen, weil wir etwas falsch machen. Manche Täler, in die wir landen, haben wir uns selber reinmanövriert. Ja, wenn wir zum Beispiel unsere Beziehung zerstören, dann bringt es dich und deinen Partner ins Tal. Ganz viele Täler, die wir erleben, die liegen nicht an uns, sondern liegen daran, dass andere Menschen schuldig werden. Schuldig geworden sind an dir und das führte dich ins Tal. Naja, und manchmal sind es dann aber auch Einflüsse der gefallenen Schöpfung, in der wir leben. Die Bibel nennt die Schöpfung nach dem sogenannten Sündenfall als gefallene Schöpfung. Sie ist nicht mehr perfekt, sondern der Vergänglichkeit unterworfen. Und deswegen gibt es Einflüsse wie Naturkatastrophen, Krankheiten, ja, die uns in die Krise führen. Die schlimme Folge des Mittelfingers ist die Trennung von Gott, die uns rausnimmt aus diesem wunderbaren Leben, fern von Krise, fern von Leid, fern von Schmerz, fern von Tränen. Aber wir Menschen haben keine Möglichkeit, in dieses Leben aus uns heraus wieder hineinzukommen, weil wir viel zu durchdrungen sind von diesem Sündengehen, das dazu führt, dass wir uns von Gott distanzieren. Aber Gott schafft eine Lösung und das ist dieser Finger, der Ringfinger. Und das ist das, was wir hier lesen, da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist die Weihnachtsbotschaft, nämlich, dass Gott eine Lösung schenkte, indem Jesus Christus Mensch wurde, auf die Erde kam für dich. Weil Gott gar nicht möchte, dass du so lebst. Es ist nach wie vor nicht sein Ziel, dass du in diesem Tal der Tränen bist, sondern Gott möchte dich zurückholen zu ihm. Und das hat er möglich gemacht, indem er Jesus Christus auf diese Welt schickte. Und Jesus Christus kam klein und schwach und er kam mit dem einen großen Ziel, nämlich für dich zu sterben und für mich zu sterben und unsere Schuld am Kreuz zu tragen, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir Frieden haben mit ihm. Und dann bleibt dieser kleine Finger dann noch übrig. Und das ist das Einzige, was wir dazu tun können, nämlich auf das, was Gott für uns getan hat, im Glauben antworten und sagen, ja, das nehme ich an. Ja, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Eine neue Hoffnung, die Schuld wurde getragen, die Strafe lag auf ihm. Und jetzt dürfen wir wissen, dass wir gerettet sind. Ja, und unsere Rettung hat sich jetzt schon verwirklicht, aber wir sind nach wie vor in dieser Welt. Aber wir hoffen jetzt darauf, dass wir eines Tages bei Jesus Christus sind und dort dieses Leben erwarten, für das wir erschaffen wurden. Unsere Hoffnung kommt aus der Rettungstat Jesu. Und ich habe schon angedeutet, die zweite Frage ist, worin besteht unsere Hoffnung? Das finden wir in Vers 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Unsere Hoffnung ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und das ist wieder der Kern des Evangeliums, dass unser Leben nicht in dieser Welt endet, sondern dass wir durch Jesus Christus ewiges Leben haben. Dass auf uns dieses perfekte Leben wartet, für das Gott uns erschaffen hat. Dass also der Moment kommt, an dem jeder, der an Jesus Christus glaubt, genau das Leben erntet, für das er erschaffen wurde. Ein Leben ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod, ein Leben auf dem Gipfel, wenn man so will. Und jetzt steht hier diese herausfordernde Formulierung: Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das versteht man vielleicht erstmal gar nicht, was bedeutet das denn? Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Rühmen bedeutet so viel wie voller Freude etwas hochhalten. Ich halte etwas voller Freude hoch. Ich musste spontan, als ich diese Deutung gelesen habe, denken an einen Olympiasportler, der trainiert und am Ende voller Freude seine Medaille hochhalten kann. Das ist das Bild, das hier verwendet wird. Wir rühmen uns nicht einer Medaille, die wir selbst errungen haben, sondern wir rühmen uns einer Hoffnung, die uns erfüllt. Wir halten diese Hoffnung, die Jesus Christus uns geschenkt hat, voller Freude hoch, weil wir wissen, etwas Besseres kann uns nicht geschenkt werden. Hoffnung ist nämlich nicht eine vage Erwartung, dass etwas möglicherweise in Zukunft passiert. Gestern Abend saß ich vorm Live-Ticker und habe das Spiel Dortmund gegen Leipzig verfolgt und ich habe gehofft, dass trotz der frühen roten Karte Dortmund trotzdem gewinnt. Ich habe gehofft. Dann haben sie sogar das Ausgleichstor geschossen noch in der ersten Halbzeit. Das hat meine Hoffnung noch erhöht und am Ende wurde die Hoffnung doch enttäuscht. Aber die Hoffnung, die Christus uns schenkt, ist nicht so eine Hoffnung, sondern es ist eine feste Gewissheit. In Römer 8 finden wir einen spannenden Gedanken. Da heißt es in Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. So ein Satz zu sagen ist sicherlich leicht, wenn man oben auf dem Gipfel steht. Wenn ich hier bin, dann kann ich mir das gut sagen. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die auf mich wartet. Aber wenn ich im Tal bin, dann kann dieser Satz ganz anders wirken. Und dieser Satz, dieser Vers ist nicht einfach irgendeine Floskel, die man mal leichtfertig einem Leidenden an den Kopf hauen sollte. Aber es ist trotzdem eine Wahrheit. Eine Wahrheit, an die man sich klammern kann, wenn man im Tal ist. Du magst jetzt schweres Leid erleben, aber ich verspreche dir, die Herrlichkeit, die dich erwarten wird, die ist so schön, dass du in dem Moment an dieses Leiden nicht mehr denken wirst. Es wird für dich klein und nichtig vorkommen, keine Bedeutung mehr haben. Das ist die Wahrheit, an die du dich klammern kannst im größten Leid. Aber die Bibelstelle geht jetzt mit einem herausfordernden Gedanken weiter. Ich lese mal ab Vers 3 weiter in Römer 5. Da heißt es, aber nicht nur das, also wir rühmen uns nicht nur der Hoffnung auf Herrlichkeit, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Ein anderes Wort, das hier verwendet wird, ist, wir rühmen uns auch in den Trübsalen. Wir rühmen uns also auch in den schweren Tälern unseres Lebens. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis, die Trübsale, die Krisen unseres Lebens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, durch die Bewährung, aber Hoffnung. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, in den Trübsalen unseres Lebens, in den Momenten, in denen das Leid unerträglich wird, rühmen wir uns, weil Bedrängnisse eine positive Auswirkung auf uns haben sollen? Das ist erstmal keine leichte Kost. Was meint Paulus hier? Paulus will deutlich machen, dass wir unsere Hoffnung, das, was uns so sehr erfüllt, dass wir das nicht nur auf dem Gipfel hochhalten sollen, sondern vor allem auch im Tal soll die Hoffnung das sein, dass wir in Freude hochhalten. Und er macht deutlich, Talmomente sind Zeiten, die Gott nutzt, um unseren Glauben uns zu schleifen, und am Ende diese Hoffnung, die uns jetzt schon erfüllt, noch mehr präsent zu machen und die Freude an dieser Hoffnung noch zu vergrößern. Herausforderungen sollen dazu führen, dass wir geduldig auf Gottes Hilfe warten. Das Warten, das bewirkt, dass wir an Gott festhalten, uns also nicht von ihm abwenden, sondern uns an ihn klammern. Das will uns dieser Text sagen. Du hast in deiner Krise hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dich natürlich von Gott abwenden und sagen, hey Gott, was soll das? Jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber Gott lädt dich ein, klammer dich an ihn fest. Und das soll schlussendlich dazu führen, dass unsere Hoffnung noch größer wird. Paulus antwortet hier letztlich auf die Frage, wie Hoffnung entsteht. Hoffnung kann am Ende nur entstehen, wenn wir merken, dass wir Hoffnung brauchen. Ja, Hoffnung kann nur entstehen, wenn wir merken, dass wir Hoffnung brauchen. Und Hoffnung wächst in Krisen, wenn wir entgegen all den Schmerz an der Hoffnung festhalten. Ja, die Hoffnung sogar hochhalten und sagen, auch im schlimmsten Leid ist meine sichere Hoffnung, dass das wahre Leben auch noch auf mich wartet. Römer 8 gibt es noch einen herausfordernden Satz, auch ein Satz, den man nicht als Floskel verwenden darf, aber ein Satz der Wahrheit ist, an die wir uns klammern dürfen. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja, das ist ein fester Glaube, den Paulus hat, dass die Dinge, die du erlebst, dir zum Besten dienen. Nicht, weil das, was du erlebst, das Beste ist oder gut ist, sondern weil Gott versteht, auch diese Zeiten zu nutzen, um in dir etwas hervorzubringen, das dich durch dieses Leben hier trägt, Richtung Ewigkeit. Was trägt denn unsere Hoffnung? Ist die vierte Frage. Man könnte sich jetzt berechtigterweise fragen, was macht diese Hoffnung denn so sicher? Wenn ich im Tal bin und alles gut läuft, dann kommt nach dem Tal ja auch wieder der Gipfel. Aber das erleben ja nicht nur wir Christen, sondern das erleben alle Menschen. So ist das Leben. Ich erlebe Täler und nach den Tälern, wenn ich irgendwie durchkomme, kommt der Gipfel. Da habe ich keinen Unterschied als Christ. Kein Vorzug, sondern ich muss durch Täler gehen und meine Mitmenschen auch. Und wenn es schlecht läuft, ja, dann bleibe ich vielleicht im Tal und sterbe auch im Tal. Wo ist denn da dann aber unsere Sicherheit, dass die Hoffnung, auf die ich jetzt gesetzt habe, die richtige ist? Ja, was ist der Unterschied bei dieser Hoffnung? Was gibt mir die Gewissheit, dass diese Hoffnung auf eine herrliche Zukunft wirklich das ist, woran ich mich klammern kann? Paulus spricht darüber in Vers 5. Römer 5, Vers 5. Da heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wieder so ein komischer Ausdruck. Ich musste auch erstmal nachschlagen und gucken, was heißt das denn jetzt bitte? Ja, es ist nicht Neudeutsch. Man könnte sagen, die Hoffnung lässt sich nicht beschämt stehen. Du wirst dich am Ende nicht dafür schämen müssen, auf diese Hoffnung gesetzt zu haben. Ja, könnte ja sein, dass du anderen Menschen erzählst von der Hoffnung, die du hast. Dann stehst du in der Krise und am Ende stellt sich diese Hoffnung als falsch raus und dann stehst du vor den Menschen, die gesagt haben, hey, setz niemals die Hoffnung darauf. Und dann werden sie lachend vor dir stehen und sagen, ich hab's dir ja gesagt. Und du stehst da als beschämter Depp, der zugeben muss, ja, es war falsch. Paulus sagt, das wird nicht passieren. Die Hoffnung wird dich nicht beschämt stehen lassen. Man könnte auch sagen, die Hoffnung wird dich nicht enttäuschen. Und jetzt kommt die Begründung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, wird dich nicht beschämen, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist die Begründung, die Paulus gibt. Die Hoffnung wird dich nicht beschämen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und um die Aussage dieser Dimension ganz zu verstehen, müssen wir nochmal ganz an Anfang dieser Bibelstelle gehen, nämlich in den Vers 1. Da heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Paulus spricht hier von der Gnade, in der wir stehen. Und stell dir Gnade jetzt nicht vor als vielleicht eine Kiste, in der wir stehen. Ja, man kann ja an vielen Dingen stehen. Ich kann in meinem Haus stehen, vielleicht in einer Kiste, ja, einer Tonne. Stell dir die Gnade mal wie ein See vielleicht vor oder ein Meer. Ja, du stehst vielleicht ganz unten im Tal. Du stehst im Tal, ja, aber du stehst geistlich gesehen nicht im Tal, sondern du stehst in der Gnade. Wie in einem See, der dich bis oben hin umgibt. Du stehst im Tal, aber du bist komplett umschlossen von Gnade. Die Gnade umgibt dich komplett. Eine neue Wirklichkeit, in der wir stehen. Wir sind mit der Gewissheit erfüllt, ich bin aus Gnade gerettet. Mein ganzes Leben steht auf der Gnade Jesu, der es mir durch sein Opfer am Kreuz geschenkt hat, versöhnt mit Gott zu sein. Und jetzt heißt es zusätzlich, und das ist dann die Begründung, warum uns die Hoffnung nie enttäuschen wird, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Ja, ausgegossen. Das heißt, die Liebe Gottes wurde nicht nur irgendwie so ein bisschen in unsere Herzen gegossen, wie man so in so ein Glas gießt, sondern sie wurde komplett erschöpfend ausgegossen. Ausgegossen ist, da bleibt nichts mehr im Glas oder in dem Krug, aus dem du gießt. Ja, das heißt, die Liebe Gottes wurde komplett über uns ausgegossen und erfüllt uns komplett. Und wenn es ausgegossen ist, vielleicht läuft es dann auch irgendwie so aus uns raus und es ist komplett alles voll mit Liebe. Wisst ihr, wer an Jesus Christus glaubt, der ist komplett umhüllt von Gnade und komplett erfüllt mit Liebe. Und das vollkommen unabhängig davon, wo du gerade stehst. Diese Wahrheit erlebst du hier, 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 hier und da und bis ans Ende deines Lebens. Und das trägt die Hoffnung in dir. Genau das ist das, was die Hoffnung in dir trägt. Das heißt, du trägst diese Hoffnung nicht selbst. Du musst diese Hoffnung in dir nicht erzeugen, sondern die Hoffnung ist dir geschenkt und wird getragen von dieser umhüllenden Gnade und der erfüllenden Liebe Gottes. Es gibt also eine Hoffnung, die nicht in oder auf dieser Erde endet. Es gibt eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Und wir haben diese Hoffnung, weil Jesus Christus in die Welt kam, weil er bereit war, sich klein zu machen und für uns zu sterben und weil wir das im Glauben angenommen haben. Lasst uns diese Hoffnung hochhalten. Und wenn du gerade auf dem Gipfel stehst, will ich dir sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch auf dich Täler warten, große oder kleine. Aber du kannst schon jetzt lernen, diese Hoffnung hochzuhalten, damit du weißt, woran du dich dann auch im Tal klammern kannst. Und wenn du gerade im Tal steckst, muss ich dir sagen, ich weiß nicht, wie lange dieses Tal noch dauern wird. Aber ich weiß, es gibt Hoffnung. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Jesus, der dir diese Hoffnung schenkt, der umgibt dich komplett. Du bist komplett umhüllt mit seiner Gnade und seine Liebe, die ist ausgegossen auch in dich. Und damit steht die Zusage fest, er wird dich durchtragen bis zum Schluss. Noch wenn das Leid jetzt noch so schwer sein mag, Gott ist mit dir und er wird dich da rausholen. Und am Ende wartet die Hoffnung, auf die du gesetzt hast, auf dich. Und vielleicht sitzt du auch hier und bist noch gar nicht mit dieser Hoffnung erfüllt, weil du bisher noch gar nicht an diese Hoffnung geglaubt hast. Jesus bietet dir diese Hoffnung an. Er sagt dir, vertrau dich mir an, glaub an mich. Setz dein Vertrauen ganz auf Jesus. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gerne gehen. Dann will ich dir Mut machen, tu ihn auch. Ja, such dir am Ende des Gottesdienstes jemanden, den du ansprichst. Vielleicht bist du hier mit jemandem, den du kennst. Ja, kannst auch zu mir kommen oder zu Boris, der hier vorne steht. Sprecht uns an und sagt, ja, ich möchte diesen Schritt tun. Ich möchte diese Hoffnung haben. Ich möchte diese Hoffnung auch in meinem Leben haben und möchte das erleben, wie diese Hoffnung mich trägt. Freue dich also. Es gibt Hoffnung. Amen.